herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden. Normalerweise alle drei Monate Samstag 17 bis 18 Uhr. Aber normal läuft in Corona-Zeiten vieles eben nicht mehr. Wir sind aber weiterhin aktiv und werden Sie daher am Schluss der Sendung über interessante Veranstaltungen informieren. Zu Gast im Studio ist heute Dr. Barbara Weckler, an der Technik wieder, wie immer, Dr. Ute Hellwig und am Mikrofon Gisela Sauerwein. Was würde wohl Peter Benenson zu unserem heutigen Thema sagen, dem Thema Meinungsfreiheit nämlich? Warum ich gerade den englischen Rechtsanwalt in dem Zusammenhang nenne? Nun, Sie wissen es bestimmt, er hat vor nunmehr 60 Jahren Amnesty International gegründet. Er erkannte 1961, Sie können Ihre Zeitung an jedem x-beliebigen Tag der Woche aufschlagen und Sie werden in ihr einen Bericht über jemanden finden, der irgendwo in der Welt gefangen genommen, gefoltert oder hingerichtet wird, weil seine Ansichten oder seine Religion seiner Regierung nicht gefallen. Der Appeal for Amnesty wurde von vielen renommierten Zeitungen in Europa und Amerika nachgedruckt und gilt als der Anfang von Amnesty International. Auch 60 Jahre später ist die Meinungsfreiheit weiterhin bedroht, wie Sie im Folgenden hören können. Auf unseren lokalen Veranstaltungen zu 60 Jahre Amnesty weisen wir am Schluss der Sendung nochmals hin. So, zunächst einmal zu unserem Gast, Dr. Barbara Weckler. Barbara, kannst du dich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen und erläutern, wie deine Arbeit bzw. die Arbeit deiner Gruppe bei Amnesty aussieht?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können. Mein Name ist Barbara Weckler. Ich bin von der Amnesty Co-Gruppe Meinungsfreiheit. Wir als Co-Gruppe Meinungsfreiheit sind eine bundesweit organisierte Themenkoordinationsgruppe von Amnesty International mit dem Schwerpunkt Meinungsfreiheit. Bei uns sind alle willkommen mitzuarbeiten, die Interesse am Thema haben. Wir sind aktuell 11 Mitglieder und treffen uns circa alle 3 Monate. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die letzten Treffen virtuell. Davor waren die Treffen vor Ort in Frankfurt am Main.
Hier fiel jetzt der Begriff Co-Gruppe. Es ist anzunehmen, dass nicht jeder unserer Zuhörer darüber Bescheid weiß. Erklärst du bitte noch einmal genau, was darunter zu verstehen ist?
Co-Gruppen umfassen Themenkoordinationsgruppen wie der unseren zu Meinungsfreiheit und auch Länder-Co-Gruppen, die sich mit Menschenrechtsverletzungen in einem spezifischen Land befassen, wie zum Beispiel die Belarus-Co-Gruppe. Sie nehmen eine Fülle von Aufgaben wahr, nicht nur innerhalb von Amnesty, sondern auch außerhalb. Innerhalb von Amnesty sind Co-Gruppen eine wichtige Schnittstelle zwischen dem deutschen Sekretariat von Amnesty in Berlin und dem internationalen Sekretariat von Amnesty in London sowie den lokalen Amnesty-Gruppen. Co-Gruppen bereiten unter anderem Aktionen und Einzelfälle aus dem internationalen Sekretariat auf und motivieren lokale Amnesty-Gruppen in Deutschland, sich daran zu beteiligen. Unser Arbeitsfeld ist sehr vielfältig. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit Länder-Co-Gruppen. Beispiele dafür sind die Kooperation mit der Russland-Co-Gruppe beim Fall Alexei Nawalny oder der Belarus-Co-Gruppe beim Fall Roman Protasevich, auf den wir später noch eingehen werden. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig durch Input und verstärken den Impact von Amnesty auch durch Austausch und Weiterleitung von Aktionen mittels unserer Webseite, Facebook oder Twitter. Wir unterstützen außerdem lokale Amnesty-Gruppen, wie wir sie auch hier in Wiesbaden haben, indem wir ihnen beispielsweise Petitionen oder Aktionen rund ums Thema Meinungsfreiheit für Veranstaltungen vor Ort zur Verfügung stellen. Auf ein Beispiel für eine solche Petition gehe ich später noch ein. Die Zusammenarbeit mit den Lokalgruppen ist sehr wichtig, dass Sie die Bedeutung der Meinungsfreiheit über Veranstaltungen vor Ort ins Bewusstsein der Menschen bringen. Wir unterstützen außerdem den deutschen Amnesty-Vorstand bei Fragen rund um die Meinungsfreiheit. Darüber hinaus sind wir für Menschenrechtsbildung bezüglich Meinungsfreiheit zuständig, auch innerhalb von Amnesty. Zum Beispiel gab es einen Workshop auf der letzten Jahresversammlung zum Thema Meinungsfreiheit, an dem die Mitglieder teilnehmen konnten. In diesem Workshop gab ein Mitglied unserer Gruppen ein Impulsreferat zu Inhalt und Grenzen der Meinungsfreiheit. Wir übersetzen offene Briefe aus unserer Amnesty-Zentrale in London vom Englischen ins Deutsche. Der letzte Brief, den wir übersetzt haben, hatte die Einschränkung der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in Tschetschenien am Beispiel der Journalistin Elena Milaschina zum Inhalt. Sie hat Informationen über massive Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien aufgedeckt und war deshalb Bedrohungen ausgesetzt.
Kannst du bitte noch mal an einem konkreten Beispiel belegen, wie ihr die lokalen Amnesty-Gruppen unterstützt?
Zum Beispiel haben wir in unserer Co-Gruppe eine Petition für 3 freie Journalistinnen in Ägypten vorbereitet, die in der Woche der Meinungsfreiheit im Mai dieses Jahres mittels sozialer Medien verbreitet und unter anderem von den Lokalgruppen verwendet werden konnte. Bei den 3 Journalistinnen handelte es sich um Solafa Magdi, Hossam El Sayed und Mohamed Salah, die für verschiedene Medienanstalten in Ägypten arbeiten. Gegen sie wurde im Zusammenhang mit den Anti-Regierungsprotesten vom März 2019 von der obersten Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Journalistinnen wurden unter dem konstruierten Vorwurf des Beitritts einer terroristischen Organisation, der Verbreitung falscher Nachrichten sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt. Amnesty International ist der Ansicht, dass die Inhaftierung der Journalistinnen allein im Kontext ihrer Arbeit und ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien stehen, mit denen sie gewaltlose politische Gefangene unterstützen. Diese Petition konnte unterschrieben werden und wurde dann an den zuständigen Staatsanwalt Herrn Al-Sawi in Ägypten verschickt.
Du hast gerade gesagt, dass diese Petition unterschrieben werden konnte. Wie funktioniert das ganz genau?
Das funktioniert ganz einfach. Die aktuellen Petitionen kann man in Sekunden im Internet mit den Stichworten Amnesty International und aktuelle Petitionen googeln. Man kann spezifische Petitionen suchen, indem man die Suche auf ein bestimmtes Land, zum Beispiel in diesem Fall Ägypten, oder Thema, zum Beispiel Meinungsfreiheit, eingrenzt. Wenn man die entsprechende Petition aufgerufen hat, gibt man seinen Namen, seine Wohnadresse und seine E-Mail-Adresse ein. Zudem klickt man an, ob man die Petition auf Englisch oder Deutsch versenden möchte und bestätigt, dass man sich für Menschenrechte weiter einsetzen möchte. Zum Schluss klickt man auf Appell absenden. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dauert der ganze Prozess weniger als 30 Sekunden. Alternativ kann man eine Petition vor Ort auf Amnesty-Veranstaltungen unterschreiben. Solche unterschriebenen Petitionen werden dann durch Amnesty-Mitglieder versendet.
Solche Petitionen haben wir ja auch jeweils bei unseren Veranstaltungen ausgelegt. Welche weiteren Aufgaben gibt es noch in eurer Amnesty-Co-Gruppe Meinungsfreiheit?
Wir arbeiten mit dem Sekretariat der deutschen Sektion von Amnesty in Berlin zusammen. So haben wir zum Beispiel in Kooperation mit dem Sekretariat einen Twitter-Sturm an den Präsidenten von Guinea, Alpha Condé, vorbereitet. Dabei ging es um den Demokratieaktivisten Omar Saylah. Dieser arbeitete als Mobilisierungskoordinator für die Front National pour la Défense de la Constitution, einer Allianz verschiedener Oppositionsgruppen. Er wurde im September 2020 zum zweiten Mal festgenommen. Man warf ihm illegale Versammlung, Störung der öffentlichen Ordnung, Zerstörung öffentlichen Eigentums und Gefährdung der Staatssicherheit vor. Er wurde im Gefängnis der guineischen Hauptstadt Conakry festgehalten.
Wie genau war es denn dazu gekommen?
Omar Saylah war mit einem Freund auf Mobilisierungstour, als er festgenommen wurde. Die beiden fuhren auf dem Motorrad durch das Stadtviertel, um die Bevölkerung zu einer Protestveranstaltung einzuladen, die sich gegen die erneute Kandidatur des Präsidenten Alpha Condé für die Präsidentschaftswahlen richtete. Er weigerte sich, mit den Polizistinnen mitzugehen, weil sie keinen Haftbefehl vorweisen konnten. Die Beamtinnen zerrissen sein T-Shirt und seine Maske und verletzten ihn während der Festnahme. Die Behörden wollen ihn zum Schweigen bringen und seine Organisation daran hindern, möglichst viele Menschen für den Protest gegen die Kandidatur des Präsidenten Alpha Condé für eine dritte Amtszeit zu gewinnen. Die Aktion von Amnesty war dann ein Twitter-Sturm an Guineas Präsidenten Alpha Condé am 3. Mai 2021, dem Tag der Meinungsfreiheit, mit dem Ziel, unsere Forderung nach Freilassung von Omar Seja maximales Gewicht zu verleihen.
Da ist ja ganz offensichtlich ein hoher Einsatz der Gruppenmitglieder gefordert.
Ja, das stimmt. Die Co-Gruppenarbeit wird inhaltlich auf die Interessen, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten der Gruppenmitglieder zugeschnitten. Von Vorteil ist eine länger bestehende Bereitschaft zur Mitarbeit, weil die Einarbeitung für das neue Mitglied und auch die Co-Gruppenmitglieder Zeit erfordert. Es sind aber alle zum Reinschnuppern eingeladen, auch wenn man zunächst nicht weiß, wie lange man sich für die Mitarbeit interessiert.
Lass uns noch einmal zu eurem Thema Meinungsfreiheit zurückkommen. Die Meinungsfreiheit gehört zu den ältesten Menschenrechten, in welchen weltweiten internationalen Menschenrechtsdokumenten wird sie denn garantiert?
Wesentlich ist die von der UN-Generalversammlung verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Diese besagt im Artikel 19: Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Außerdem ist die Meinungsfreiheit im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, kurz Zivilpakt, festgeschrieben.
Kannst du uns etwas genauer erläutern, was unter Meinungsfreiheit zu verstehen ist?
Die Meinungsfreiheit schützt Meinungen. Dazu gehören Werturteile und Sichtweisen. Meinungen sind immer subjektiv. Somit können sie nicht objektiv richtig oder falsch sein. Sie sind alle geschützt. Unter Meinungen werden sowohl politische als auch andere Meinungen verstanden. Auch Tatsachenbehauptungen werden durch die Meinungsfreiheit geschützt. Sie dürfen sogar unbewusst falsch sein, da das Recht auf Irrtum besteht. Im Gegensatz dazu sind Tatsachenbehauptungen nicht geschützt, wenn sie bewusst unwahr sind. Dazu gehören Lügen oder Fake News. Geschützt ist die Entstehung einer Meinung durch Recherche von Informationen, das Haben einer Meinung als internem Gedankenvorgang und das Verbreiten einer Meinung. Eine Meinung kann, egal auf welchem Weg, verbreitet und kommuniziert werden, zum Beispiel schriftlich, in Form eines Vortrags, digital über Social Media oder Plakate. Ziel ist ein freier und ungehemmter Meinungsaustausch.
Also nochmal ganz konkret nachgefragt. Kann ich also überall sagen oder auch schreiben, beispielsweise Präsident XYZ ist ein Idiot oder vielleicht sogar noch Schlimmeres?
Obwohl die Meinungsfreiheit als weltweites Menschenrecht angedacht ist, wird sie nicht in jedem Staat sichergestellt. Ein Problem ist, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unverbindlich ist und der Zivilpakt nur von 173 der rund 200 Staaten ratifiziert wurde. Deshalb kommt es vor allem darauf an, ob die Meinungsfreiheit in den nationalen Verfassungen garantiert ist. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit als Grundrecht in der Verfassung, dem Grundgesetz von 1949, in Artikel 5 festgeschrieben. Aus diesem ergibt sich, dass in Deutschland jede Meinung erlaubt ist, auch rassistische, sexistische und antisemitische zum Beispiel. Weder der Staat noch der Einzelne dürfen eine Meinung verbieten. Auch die Bestrafung einer Meinungsäußerung ist grundsätzlich nicht möglich. Zensur ist verboten. Folglich darf es zum Beispiel keine Pflicht geben, die Genehmigung vom Staat einholen zu müssen, bevor eine Webseite online geschaltet oder ein Artikel in einer Zeitschrift veröffentlicht wird.
Hat man dann also tatsächlich freie Hand? Gibt es also wirklich gar keine Einschränkungen?
Doch, die gibt es schon. Auch wenn jede Meinung erlaubt ist, gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit, die auch im Grundgesetz verankert sind.
Nämlich?
Die erste ist das Recht der persönlichen Ehre. Demnach sind Beleidigungen, Erniedrigungen und Verleumdungen nicht unter dem Stichwort Meinungsfreiheit geschützt. Fairness ist immer geboten. Die zweite Grenze ist der Schutz der Jugend. Alle Meinungsäußerungen, die zum Beispiel Gewalt verherrlichen oder zu Hass anstiften, gefährden Jugendliche und fallen nicht unter die Meinungsfreiheit. Die dritte Grenze sind allgemeine Gesetze, die andere Grundrechte schützen. Das heißt, dass Meinungsfreiheit dort endet, wo andere Rechte verletzt werden.
Das heißt zum Beispiel?
Das heißt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel das Recht auf Gesundheit schützen würde, endet es dort, wo die Gesundheit nicht mehr im Vordergrund steht, um ein anderes Beispiel zu geben. Also man muss die Grundrechte immer gegeneinander abwägen und darf nicht nur eins sehen. Das beinhaltet also immer die Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Es gibt nur eine einzige Ausnahme in Deutschland, die nicht unter Meinungsfreiheit fällt, und das ist die Verherrlichung, Akzeptanz oder Verteidigung des Nationalsozialismus. Entsprechende Meinungen könnten mit Freiheitsstrafe und Geldstrafe geahndet werden. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind von jedem Inhaber der Meinungsfreiheit und damit vom Einzelnen und Gruppen zu respektieren. Bei Missachtung drohen Verbote und Strafen. Zeitschriften, Internet, soziale Netzwerke und überhaupt alle Medien, welche für die Verbreitung von Meinungen zuständig sind, müssen ebenfalls die Einhaltung der Grenzen der Meinungsfreiheit sicherstellen. Somit dürfen sie Meinungen nicht verbreiten, welche die Grenzen der Meinungsfreiheit missachten, um einen fairen Meinungsaustausch zu gewährleisten.
Vielleicht haben Sie es ja gehört. Hier fiel mehrfach das Wort Belarus. Und ein Schwerpunkt dieser Radiosendung ist die Meinungsfreiheit in Belarus. Wie sieht es mit Meinungsfreiheit und ihrer Gewährleistung dort aus?
Bei der Abstimmung über die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 hat sich Belarus enthalten, damals noch Weißrussland als Teil der Sowjetunion. Diese Enthaltung ist jedoch nicht als Ablehnung zu werten. Zudem ist die Meinungsfreiheit, wie vorhin erwähnt, im Zivilpakt von 1966 festgehalten. Dem Zivilpakt kommt für das Binnenhandeln aller Staaten Bedeutung zu, da er ratifiziert wurde und damit auch für Belarus gilt. Zudem ist die Presse- und Meinungsfreiheit in der belarussischen Verfassung offiziell verankert. Trotzdem findet in Belarus in der Realität eine erhebliche Zensur statt.
Die politische Situation in Belarus hat sich seit der Präsidentschaftswahl 2020 verschärft. Was war geschehen?
Der Amtsinhaber, also der Präsident Alexander Lukaschenko, behauptete, die Präsidentschaftswahl erneut gegen die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja gewonnen zu haben. Diese lebt inzwischen im Exil und gilt als beliebte Kandidatin für Protestwählerinnen. Es bestand vielfach der Verdacht auf eine Wahlmanipulation. Deshalb gingen Hunderttausende Menschen in ganz Belarus auf die Straße, um gegen die Ergebnisse der weithin umstrittenen Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 zu protestieren. Die Polizei in Belarus ging mit voller Härte gegen diese Demonstranten vor. Amnesty International forderte die Behörden in Belarus in einer Stellungnahme vom 10. August 2020 auf, die Rechte der Protestierenden auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerungen zu respektieren und die Gewalt zu beenden. Amnesty International fordert die sofortige Freilassung aller friedlich Protestierenden, einschließlich derjenigen, die im Vorfeld der Wahl aus politischen Gründen inhaftiert wurden.
Kannst du an einem konkreten Beispiel belegen, wie Belarus mit dem Thema Meinungsfreiheit umgeht?
Ein Beispiel für einen Fall, für den wir uns im Frühjahr diesen Jahres eingesetzt haben, ist Roman Protasevich aus Belarus. An seinem Fall wird deutlich, wie massiv Belarus die Meinungs- und Pressefreiheit einschränkt. Jeder erinnert sich. Am 23. Mai 2021 reiste Roman Protasevich mit seiner Partnerin Sofia Sapega von Athen nach Vilnius. Als sich die Ryanair-Maschine im belarussischen Luftraum befand, wurde das Flugzeug von der belarussischen Flugkontrolle umgeleitet und angewiesen, auf dem Flughafen von Minsk zu landen, da sich eine Bombe an Bord befände. Ein Kampfjet der belarussischen Luftwaffen wurde eingesetzt, um die zivile Maschine nach Minsk zu begleiten. Nach der Landung nahmen belarussische Sicherheitskräfte Roman Protasevich und Sofia Sapega fest. 5 Stunden später wurde der Ryanair-Maschine gestattet, ihren Flug nach Vilnius fortzusetzen. Bei einer Verurteilung drohen Roman Protasevich bis zu 20 Jahre Haft. Ihm drohten zudem zunächst Folter und andere Misshandlungen.
Was wirft man ihm denn überhaupt vor?
Die Vorwürfe lauteten Organisation von Massenstörungen, Organisation von Gruppenaktivitäten, welche die öffentliche Ordnung erheblich verletzen, und Anstiftung zu Hass gegen bestimmte soziale Gruppen, wobei mit Gruppen Polizeibeamtinnen und Regierungsvertreterinnen gemeint waren. Am 19. November 2020 wurde er in Belarus auf die Liste von Terroristinnen gesetzt und ist damit der erste belarussische Staatsangehörige auf dieser Liste.
Wie ging es mit ihm weiter?
Am 24. Mai veröffentlichten regierungsnahe Medien ein Video, dass Roman Protasevich mit Schwellungen im Gesicht und einem mutmaßlichen Hämatom auf der Stirn in einem Raum zeigt. In der Filmaufnahme sagt er, dass er im Gefängnis SIZO-1 in Minsk festgehalten wird, mit den Ermittlern kooperiert und Aussagen im Zusammenhang mit der Organisation von Massenstörungen in der Stadt Minsk macht. Er gibt außerdem an, dass er von den Beamten korrekt und gesetzeskonform behandelt wird. Solche Filmaufnahmen mit unter Folter oder anderen Misshandlungen erzwungenen Geständnissen sind von den belarussischen Behörden bereits wiederholt eingesetzt worden, um ihre politischen Gegnerinnen einzuschüchtern und inhaftiert zu diskreditieren.
Und wie habt ihr euch dann für Roman Protasevich eingesetzt?
Mit einer Eilaktion in Form eines Appellschreibens für ihn und auch seine Partnerin, das an den Generalstaatsanwalt Andrej Schwedt in Minsk und an den Botschafter der Republik Belarus in Berlin, Herrn Denis Sidorenko, adressiert war.
Ist Protasevich immer noch im Gefängnis?
Am 25. Juni wurde Roman Protasevich und Sofia Sapega an einen unbekannten Ort unter Hausarrest gestellt. Dort befinden sie sich in Gewahrsam der belarussischen Behörden. Gegenwärtig gibt es keine Hinweise darauf, dass ihnen unmittelbar Folter oder andere Misshandlungen drohen. Diese Entwicklung lässt sich überwiegend auf die internationale Unterstützung der beiden zurückführen. Diese internationale Unterstützung schließt auch jedes Appellschreiben ein. Weil Roman Protasevich und seine Partnerin nach aktuellem Kenntnisstand keine Misshandlung mehr droht, wurde die Eilaktion inzwischen beendet.
Du hast jetzt gerade die Eilaktion erwähnt. Kann man sich da eigentlich auch als Nichtmitglied oder als Nichtmitglied von Amnesty International überhaupt an so einer Aktion beteiligen?
Ja, das kann man. Es handelt sich bei diesem Appellschreiben für Roman Protasevich und seine Partnerin um eine typische Eilaktion bei Amnesty International, eine sogenannte Urgent Action. An dieser konnten alle Menschen als Einzelperson und Nicht-Amnesty-Mitglied mithilfe des Internets teilnehmen, indem sie ein vorgefertigtes Appellschreiben als Brief ausgedruckt, unterschrieben und dann per Post verschickt haben. Alternativ konnte man an dieser Eilaktion online teilnehmen. Die aktuell aktiven Eilaktionen, an denen man sich jederzeit beteiligen kann, sind unter amnesty.de/mitmachen/urgent-actions im Internet einfach zu finden. Es dauert nur wenige Minuten, um sich an einer solchen Eilaktion für menschenrechtswidrig behandelte Menschen zu beteiligen. Wie viel Zeit man für den Einsatz für Mitmenschen aufbringen möchte, kann man für sich entscheiden. Wenn man sich einmal bei Amnesty registriert hat, und das ist auch als Nichtmitglied möglich, dauert es circa eine halbe Minute, um sich für andere Menschen aus der ganzen Welt einzusetzen. Bevor Amnesty eine solche Eilaktion initiiert, klärt Amnesty teilweise auch mittels spezifischer Forschung, ob die Kriterien dafür erfüllt sind. Also im Prinzip, ob die Menschenrechte einer betreffenden Person bedroht oder verletzt wurden.
Nun stehen Roman Protasevic und seine Partnerin Sofia Sapega ja nun ganz offensichtlich im Fokus der Öffentlichkeit. Wie ergeht es aber anderen Personen, die nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen? Hast du darüber auch Informationen?
Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl 2020 sind unzählige politisch motivierte Strafverfahren gegen regierungskritische Personen bzw. Protestierende gegen das Wahlergebnis eröffnet worden. Viele von den betroffenen Menschen sind weit weniger bekannt als Roman Protasevich. Eine ihrer größten Sorgen ist es, dass sie vergessen sind. Deshalb gibt es eine Solidaritätsaktion, mit der man sich relativ unkompliziert und mit wenig Zeitaufwand für politisch Gefangene in Belarus einsetzen kann. Diese Aktion ist unter 100malsolidarität.de im Internet aufrufbar. Über diese Webseite bekommt man Informationen mit teilweise Bildern von politischen Gefangenen in Belarus. Mit Hilfe von Briefvorlagen kann man ihnen Nachrichten schreiben, sodass sie wissen, dass sie nicht vergessen sind. Nach Berichten von vielen Gefangenen hilft ihnen das buchstäblich beim Überleben. Man kann sich für den Briefe gegen das Vergessen Newsletter anmelden unter www.amnesty.de/form/bgdv-newsletter-registration. Wem das jetzt zu lang ist, der kann diese Suchbegriffe, also einfach Amnesty, Briefe gegen das Vergessen und Newsletter bei Google eingeben, um aktuelle Briefe gegen das Vergessen zu abonnieren.
Was ist denn bekannt über die massenhaften Verhaftungen in Belarus, über die Gründe für diese massenhaften Verhaftungen?
Man weiß, dass jene bestraft werden, die im Sommer 2020 auf den Straßen der belarussischen Städte demonstrierten. Später, als sich die Proteste ins Private zurückzogen, bestrafte man die Menschen dafür, dass sie weiß-rot-weiße Fahnen als Symbol für die Protestbewegung aus ihren Wohnungen hängten oder Kleidung in diesen politisch unkorrekten Farben trugen, dass sie Aufkleber an ihren Autos anbrachten oder Kommentare in sozialen Netzwerken posteten, dass sie den Demonstrierenden geistige Unterstützung leisteten oder Protestlieder sangen.
Du erwähntest vorhin diese bekannten Bilder, auf denen man Protasevich mit den Hämatomen im Gesicht sah. Das sagt ja auch ein bisschen etwas aus darüber, wie es ihm in der Haft ergangen ist. Weiß man darüber vielleicht sogar noch mehr, wie es anderen in der Haft ergeht?
Ein Beispiel für eine solche willkürliche Verhaftung ist die Journalistin Ljubu Kasparovic. An ihr kann man erkennen, wie die Haftbedingungen sind, und sie hat das auch in einem Artikel in der Zeit zusammengefasst. Sie wurde verhaftet, nachdem sie als Mitarbeiterin des Nachrichtenportals tut.by den Prozess gegen 12 Angeklagte verfolgt hatte, die im Herbst 2020 an den Studentenprotesten in Belarus teilgenommen hatten. In einem Artikel in der Zeit vor wenigen Wochen schildert sie die Abläufe im Gefängnis anhand ihrer eigenen Erfahrungen folgendermaßen. Während der ersten 3 Tage weiß ich nicht, warum ich überhaupt festgehalten werde. Wenn ich den Polizeibeamten und dem Gefängnispersonal diese Frage stelle, ignorieren sie mich einfach. Einen Anwalt bekomme ich natürlich nicht, sodass ich erst in der Verhandlung erfahre, was man mir überhaupt vorwirft. Angeblich habe ich protestiert, habe in der Menge gestanden und meine Empörung geäußert. Dabei habe ich nur meinen Job als Journalistin gemacht, nämlich für eine Reportage recherchiert. Das belarussische Gericht entschied am 17. Mai, dass ich dafür 15 Tage im Gefängnis bleiben soll. Diese Journalistin beschreibt ihre Zelle als gerade mal 12 Quadratmeter groß. Es gibt eine Doppelstockpritsche aus Metall, einen Nachttisch, eine Bank, einen Tisch, eine Toilette und das für insgesamt 15 junge Frauen. Der Raum ist komplett überfüllt. In einer Ecke beim Eingang hat sich eine Obdachlose niedergelassen, von der viele andere Häftlinge Läuse bekommen. Die Inhaftierten schlafen auf dem nackten Fußboden. 24 Stunden lang, Tag und Nacht, brennt in der Zelle grelles Licht. Es ist unmöglich, bei diesem Licht einzuschlafen. Wer dann irgendwann doch wegdämmert, wird von der Stimme des Gefängniswärters geweckt, der zweimal pro Nacht die Tür öffnet und den Namen des Häftlings ruft. Darauf muss sich dieser erheben und seinen Namen wiederholen. Diese Haftbedingungen, die diese Journalistin beschreibt, gehören mit zu den mildesten in Belarus. Sie wird weder in Handschellen gelegt, noch in eine Isolierzelle gesteckt. Sie hat das Glück, nicht an Corona zu erkranken. Sie musste nicht bei unerträglichen 30 Grad Hitze in einer Einzelzelle ausharren. Sie wurde weder geschlagen noch gewürgt. Noch wird ihr ein Sack über den Kopf gestülpt. Alles erwiesene Tatsachen, die in zahlreichen Gerichtsverhandlungen ans Licht kamen. Diese und ähnliche Misshandlungen sowie Folter geschehen nach wie vor, genau jetzt in Europa im Jahr 2021.
Ein anderes Beispiel für eine willkürliche Verurteilung ist die von Maria Kolesnikova, die am 6. September 2021 von einem Gericht in Minsk in Belarus zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Kannst du uns dazu auch noch ein paar Informationen geben?
Diese Verurteilung der belarussischen Aktivistin Maria Kolesnikova von vor wenigen Wochen belegt erneut, wie massiv die Meinungsfreiheit in Belarus weiterhin eingeschränkt ist. Maria Kolesnikova hat friedlich gegen die Ergebnisse der umstrittenen Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 protestiert. Sie war die engste Begleiterin der wichtigsten Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja im Wahlkampf und eine informelle Anführerin der folgenden friedlichen Demonstrationen. Sie wurde am 7. September 2020 in Minsk von Männern in Zivil entführt, an die Grenze zur Ukraine gebracht und aufgefordert, das Land zu verlassen. Sie weigerte sich und zerriss ihren Reisepass. Als Reaktion darauf erhoben die belarussischen Behörden erfundene Anklagen gegen sie. Ein Jahr später, im September 2021, verurteilte sie das Minsker Regionalgericht zu 11 Jahren Haft. Sie wurde der Verschwörung zur Machtergreifung mit verfassungswidrigen Mitteln und der Gründung und Führung einer extremistischen Organisation schuldig gesprochen und soll unter Nutzung von Massenmedien und des Internets zu Handlungen aufgerufen haben, die darauf abzielen, der nationalen Sicherheit zu schaden. Aus Sicht von Amnesty soll die politisch motivierte Inhaftierung von Maria Kolesnikova eine abschreckende Wirkung für die vielen mutigen Protestierenden haben und ihnen endgültig die Hoffnung auf friedliche Veränderungen und die Achtung der Menschenrechte nehmen. Maria Kolesnikova wird voraussichtlich viele Jahre ihres Lebens in Haft verbringen, weil sie sich gegen Alexander Lukaschenko und die repressiven Kräfte seiner Regierung gestellt hat. Deshalb fordert Amnesty International ihre sofortige Freilassung.
Und wie erfolgreich sind Eilaktionen, die durch Amnesty International initiiert werden?
Wenn man sich das über lange Jahre betrachtet und über alle Länder hinweg mittelt, dann sind diese Eilaktionen in ca. 40% aller Fälle erfolgreich. Was letztendlich den Ausschlag für die Erfolge gibt, lässt sich selbstverständlich nicht eindeutig sagen. Was aber feststeht, ist, dass die Erfolge sichtbar sind. Gefangene werden freigelassen, politische Morden werden untersucht, Folterungen eingestellt, Todesurteile umgewandelt, Untersuchungen eingeleitet oder medizinische Versorgung gewährleistet. Tausende ehemalige Gefangene sind sich sicher, dass die Aktionen von Amnesty International eine entscheidende Rolle für die Freilassung gespielt haben. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass Menschenrechtsverletzer die Öffentlichkeit fürchten. Diese Tatsache hat sich Amnesty für sich genutzt und Methoden wie Eilaktionen und Unterschriftenlisten entwickelt, um Menschenrechtsverletzungen und ihre Verursacher publik zu machen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihre Neugier an einer Mitarbeit bei Amnesty International geweckt haben. Bei Fragen und auch bei Interesse an einer Mitarbeit in unserer Co-Gruppe Meinungsfreiheit oder bei Amnesty International, die über die Online-Teilnahme an Eilaktionen hinausgeht, können Sie sich gerne über unsere Webseite unter amnesty-meinungsfreiheit.de informieren bzw. uns gern eine Nachricht unter info@amnesty-meinungsfreiheit.de schreiben. Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit unserer Co-Gruppe haben, die sich speziell mit Menschenrechtsverletzungen in Belarus befasst, können Sie auch gerne eine E-Mail an info@amnesty-belarus-ukraine.de schreiben. Wir freuen uns auf Ihre E-Mail und antworten Ihnen gerne.